ARD Sounds.
MDR aktuell. Die Reportage.
Just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
I just saw flames inside. You can see the smoke coming out of the tower. We have no idea what it was. It was a tremendous boom just a few moments ago.
I was actually home, and one of my friends called up and said, turn the TV on. The Trade Center just got hit. And I went, oh, and I looked at it and I said, I gotta go.
Als Jack Joyce erfährt, dass der Nordturm des World Trade Centers brennt, war er gerade zu Hause. Ein Freund macht ihn am Telefon darauf aufmerksam. Jack schaltet den Fernseher ein. Ihm wird klar, er muss los.
We're gonna take a look at videotape just moments ago of the second plane hitting the World Trade Center. That is spectacular pictures. I don't know if you could see the plane, and that too was a passenger plane.
Jack ist damals Captain einer Feuerwache im New Yorker Stadtteil Queens. Dort angekommen erfährt er, dass ein zweites Flugzeug in den südlichen Zwillingsturm gekracht ist. Jack und seine Männer machen sich bereit. Ihnen ist klar, das wird kein normaler Einsatz. Sie packen ihre Geräte und Ausrüstung in die Löschfahrzeuge und fahren nach Manhattan.
And then on the way in, we actually stopped by a.
Auf dem Weg dahin haben wir an einem größeren Bauhaus angehalten. 40 von uns sind reingerannt. Wir haben alles mitgenommen: Licht, Sägen, was dir einfällt.
I mean, you name it.
Das Team trifft in Downtown ein. Die Zwillingstürme sind bereits eingestürzt. Auf der Straße liegen Flugzeugteile, Gebäudetrümmer, Papierfetzen. Jack und seine Einheit sollen unter dem Nordturm Menschen bergen.
I had those 40 to 50 firefighters in front of me.
40 bis 50 Feuerwehrmänner, für die ich verantwortlich war, standen vor mir. Ich habe ihnen offen gesagt, ich glaube nicht, dass wir alle wieder da rauskommen, falls es sich jemand anders überlegt. Es war Totenstille. Und dann sagte einer der Jungs, auf geht's. Und wir sind los.
Captain Jack Joyce und sein Team wollen so viele Menschen wie möglich aus den Trümmern befreien. Doch immer wieder müssen sie auch sich selbst in Sicherheit bringen.
Wir wollten gerade mit der Arbeit beginnen. Da mussten wir um unser Leben rennen und uns evakuieren, weil angeblich wieder ein Angriff kam. Es gab viele Falschinformationen. Die anderen Flugzeuge trafen nicht uns, sondern Shanksville und das Pentagon. Das wusste zu dem Zeitpunkt aber niemand.
Wie nach einem Erdbeben sucht Jacks Crew den ganzen Tag Überlebende in den Trümmern. Auch in umliegenden Gebäuden, die ebenfalls beschädigt sind und im Laufe des Tages einstürzen.
Wir sind auf mehrere Leichen gestoßen. Das war kein schöner Anblick. Es waren keine Leichen, es waren Leichenteile. Wir haben auch Leute gerettet. Manche konnten wir befreien. Andere sind gestorben, während sie noch eingeschlossen waren, obwohl wir gerade mit ihnen sprachen. Wir konnten nicht mehr tun. Da waren zu viele Trümmer.
Erst um 2 Uhr nachts fährt Jack zurück nach Hause. Dort wartet seine Ehefrau und ist erleichtert, dass ihm nichts passiert ist. 343 Feuerwehrleute sind am 11. September gestorben. Aus Jacks Team haben alle den Einsatz überlebt. Gut genug geschützt waren sie allerdings nicht vor dem Staub und dem dicken Rauch.
My eyes were literally bleeding. There was blood coming out of the eyes.
Meine Augen haben buchstäblich geblutet. Meine Augenlider hingen herab. Und natürlich Husten und Keuchen.
7
Stunden Schlaf gönnt sich Jack, bevor er am nächsten Morgen wieder losfährt und anpackt. Die nächsten Tage und Wochen geht es immer so weiter.
Heute
Heute ist Jack 62 Jahre alt und Rentner. Dass er in seinem Leben viel Stress hatte, sieht man ihm an. Tiefe Falten im Gesicht, auf dem Kopf nur noch wenige Haare, die Fingernägel abgekaut. Wenn Jack an alte Weggefährten denkt und dabei emotional wird, fängt seine linke Gesichtshälfte unterm Auge an zu zucken. Nicht alle seine Kameraden konnten die psychische Belastung ertragen.
Ein Freund von mir, Mike Bonanno, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, hat die Stadt verlassen. Er ist nach Ohio gegangen und hat sich umgebracht.
Auch Jack leidet seit den Terroranschlägen an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er hatte bereits zweimal Krebs in der Prostata und am Hals. Immer wieder quälen ihn außerdem Lungen- und Magenprobleme. Den meisten Einsatzkräften von damals geht es wie ihm.
Heute sind wir alle krank. Aber wenn du einen von uns fragst, ob wir es wieder tun würden, würden wir.
Ask me if it happened again, I'd be there tomorrow.
Dort, wo bis zum 11. September die beiden Zwillingstürme standen, befinden sich heute zwei riesige Wasserbecken. An allen vier Seiten stürzt das Wasser in die Tiefe, ununterbrochen Tag und Nacht. Monica Aiken-Murphy kommt fast jede Woche hierher. Für sie ist das 9/11 Memorial ein Glücksort.
This is my happy place. Thank God every day I have this place to go, because he took his last step, his last breath here.
Hier hat ihr Mann Michael seinen letzten Schritt und seinen letzten Atemzug getan. Am 8. September wäre er 62 Jahre alt geworden. Wie jedes Jahr zu seinem Geburtstag kommt Monica an den Beckenrand des Südturms, in dem Michael als Aktienhändler arbeitete. Dort, wo sein Name in den bronzenen Rand des Wasserbeckens eingraviert ist, steckt sie eine weiße Rose.
I bring Merlot for him. He loved Merlot. I like white. He liked Merlot.
Und ich bringe ihm Merlot. Er liebte Merlot. Ich weiß Wein. Dann stoßen wir an. Es ist immer ein schöner Tag und ich danke Gott, dass ich immer noch hierher kommen kann. Aber was wird sein, wenn ich nicht mehr da bin?
Auch 25 Jahre danach ist der Schmerz über den Verlust ihres Mannes nicht überwunden. Genau zwei Jahre vor der Tragödie hatten die beiden ihr erstes Date. Am 11. September 1999. Ein Jahr später heirateten sie. Die Ereignisse des 11. September 2001 wird Monica Aiken-Murphy ihr Leben lang nicht vergessen. Nachdem das erste Flugzeug in den Nordturm gerast ist, habe ihr Mann aus seinem Büro im 84. Stock des Südturms angerufen. Mach den Fernseher an, habe Michael mit ruhiger Stimme gesagt, aber mach dir keine Sorgen, hier im Südturm ist alles unter Kontrolle. Im Fernsehen sieht Monica mit Entsetzen das riesige Loch im Nordturm. Wenige Minuten später habe sich ihr Mann ein zweites Mal gemeldet. Leute springen aus dem Nordturm. Im Südturm ist alles okay, aber wir müssen jetzt hier weg. Dies waren die letzten Worte, die Monica von ihrem Mann hörte. Wir müssen jetzt hier weg.
Plötzlich sehe ich im Fernsehen dieses Ding in der rechten Ecke. Um Gottes Willen, das ist ein Jumbojet. Und es fliegt direkt in den zweiten Turm. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich komplett erstarrt. Ich hatte noch das Telefon in der Hand, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen und wusste nicht, was ich tun sollte.
Schockstarre und die bange Frage, ob es Michael geschafft hat, rechtzeitig in eines der unteren Stockwerke zu kommen. 56 Minuten später dann der Albtraum, der Monica bis heute verfolgt. Als erster der beiden Türme stürzt der Südturm ein.
Diese Erfahrung war so surreal. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Dass ein Gebäude von dieser Größe einfach einstürzt, das kann doch nicht geschehen.
Genauso schlimm waren die Tage nach dem 11. September. Immer wieder versucht Monica, ihren Mann auf seinem Handy anzurufen, doch die Leitung ist tot. Sie fragt bei Krankenhäusern nach, verteilt Flugblätter mit Fotos von ihm, geht täglich zum Hudson River, auf dem Michael so gerne segelte. Alles vergeblich. Wochen und Monate vergehen, von Michael fehlt jede Spur. Bis heute wurden keine Überreste von ihm gefunden, kein Knochensplitter, kein Ehering, kein Ausweis, nichts.
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Du gibst die Hoffnung nie auf. Ich habe seine Zahnbürste, seinen Kamm und seinen Rasierer im Labor abgegeben und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Und weil sein bester Freund rechtzeitig aus dem Turm fliehen konnte, hätte es Michael auch schaffen können. Nein, die Hoffnung darfst du nie aufgeben.
Monica Aiken-Murphy wird in den beiden Jahren nach dem 11. September zur Aktivistin. Während die Trümmer im Süden Manhattans noch weggeräumt werden, erfährt sie, dass die mächtigsten Immobilienunternehmen New Yorks bereits Pläne für eine Neubebauung und kommerzielle Nutzung des Grundstücks schmieden. Eine Gedenkstätte für die Opfer der Terroranschläge soll weit entfernt am Ufer des Hudson entstehen. Monica ist fassungslos. Die junge Frau, damals gerade Anfang 30, ist entschlossen, sich mit den Mächtigen der Stadt anzulegen.
Ich habe damals geschworen, solange ich hier lebe, werden die keine Gebäude über Toten bauen. Aber Monica wurde mir gesagt, wer bist du, dass du das verhindern willst? Ist mir völlig egal, habe ich gesagt. Ich werde das nicht zulassen. Ich konnte einfach nicht fassen, dass die über toten Menschen neu bauen wollten.
Ihre Tätigkeit als Lehrerin gibt Monica auf und gründet mit anderen Opferangehörigen die Initiative September's Mission. Ihr Ziel, die Grundstücke, auf denen die beiden Türme standen, in denen mehr als 2700 Menschen starben, für immer als Gedenkstätte zu bewahren. Heute ist das 9/11 Memorial ein bewegender Ort der Stille und des Innehaltens. Dem Einsatz von Monica und ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass 2011, genau 10 Jahre nach den Terroranschlägen, die beiden Becken mit den herabströmenden Wasserfällen eingeweiht wurden. Die Grundrisse der Zwillingstürme und das benachbarte Museum gehören zu den meistbesuchten Gedenkstätten weltweit. Der Ort strahlt genau das aus, was sich Monica Aiken-Murphy immer gewünscht hat. Für sie ist es ein heiliger Ort.
Wenn ich hierher komme, will ich sein Leben und sein Andenken ehren. Dieser großartige Mensch, den ich geheiratet habe und der hier starb. Dies ist der Ort, an dem ich ihm nahe bin.
Das ist mein Ort, wo ich ihn wirklich fühle und ihn wirklich connecte.
Adama hat Boybands geliebt. NSYNC, B2K. Als Teenie konnte sie quasi jeden Song mitsingen.
Ah, I can't believe I was that into Boybands. I could sing every song. That was my thing.
Das war ihr Ding, erinnert sich Adama, die auch schon damals einen Hijab getragen hat. Ihre Eltern stammen aus Guinea in Westafrika. Als Adama 2 Jahre alt war, ist ihre Familie nach New York gekommen. Adama wächst in East Harlem auf. Sie ist gut in der Schule und beliebt. Ab und zu geht sie zum Beten in die Moschee. Mit 16 Jahren ändert sich Adamas Leben schlagartig. Das FBI und New Yorker Polizeibeamte stürmen die Wohnung der Familie.
I was asleep and so from what my mom told me.
Ich habe geschlafen. Meine Mutter hat erzählt, dass sie ziemlich hart gegen die Tür geklopft haben. Sie hat aufgemacht und die Beamten sind alle reingestürmt. Sie haben mich und meine Geschwister geweckt und gesagt, dass wir ins Wohnzimmer sollen. Meine Mutter haben sie im Schlafzimmer angeschrien und nach Dokumenten gefragt. Ich hatte keine Ahnung, was passiert.
And me, a 16-year-old in the living room, I don't know what's going on.
An diesem Tag wird Adama festgenommen. Man wirft der 16-Jährigen vor, ein Selbstmordattentat zu planen. Als sie später bei einer Befragung davon erfährt, kann sie es kaum glauben.
I laughed.
Ich habe gelacht. Der Anwalt meinte, das ist nicht lustig. Ich meinte, ich weiß, aber was für eine Art Attentäterin soll ich sein? Es war völlig surreal für mich und hat keinen Sinn ergeben.
Adama wird kilometerweit weggebracht, nach Pennsylvania. In einem Hochsicherheitsgefängnis für Jugendliche hält man sie dort mehr als 6 Wochen lang gefangen. Beweise für angebliche Attentatspläne werden ihr nie vorgelegt.
Ich hatte Angst, dass ich dort verschwinde, dass sie mir was tun. Nicht die anderen Kinder, die Erwachsenen. Ich dachte, sie bringen mich um.
They were gonna kill me there.
Die Presse erfährt vom Fall Adama Bar. Nach Protesten und immer größer werdendem Druck wird Adama ohne Anklage freigelassen. Trotzdem muss sie noch 2 Jahre lang eine Fußfessel tragen. Adama glaubt, dass sie Opfer der Politik nach den Terroranschlägen vom 11. September geworden ist.
Sie mussten Bösewichter erschaffen, um dann vorzugeben, Amerikaner vor ihnen zu beschützen, um ihre Politik durchzusetzen und zu erklären, warum sie Krieg führen. Aber ihre Monster waren 16-Jährige, die auf Boybands standen.
But the monsters were 16-year-olds who are into boy bands.
Heute ist Adama 37 Jahre alt. Sie engagiert sich ehrenamtlich und hilft anderen Einwandererfamilien aus Westafrika. Vor ein paar Jahren hat sie endlich die lang ersehnte US-Staatsbürgerschaft erhalten.
It just proved that I was not that terrorist.
Das hat einfach bewiesen, dass ich nicht diese Terroristin war, zu der sie mich machen wollten. Meine Einbürgerung hat mir Freiheit gebracht. Sie hat mir viel bedeutet.
It meant freedom. Like it meant a lot.
Genau wie Adama ist auch Assad in einer muslimischen Familie in New York aufgewachsen. Er hat pakistanischen Background und ist Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation Muslims Giving Back. Trinken, Party machen, das alles haben Assad und seine Freunde als junge Männer ausgelassen. Ihr Glaube war ihnen wichtiger.
We socialized by giving charity.
Wir haben soziale Kontakte geknüpft, indem wir gemeinnützige Arbeit geleistet haben, mit Freunden. Wir haben Familien, Lebensmittel und Mahlzeiten gebracht, die Hilfe gebraucht haben.
Als Assad 19 Jahre alt ist, erreicht ihn eine Nachricht bei Facebook. Der Absender heißt Shamir. Er ist etwa im gleichen Alter wie Assad und möchte in dessen Organisation mithelfen, um zurück zu seinem Glauben zu finden. Für Assad keine ungewohnte Anfrage. Er lädt Shamir zum Essen mit seinen Freunden ein. Seitdem gehörte der Neue dazu.
Er hat bei mir übernachtet, meine Eltern getroffen, das Essen meiner Mama gegessen. Wir haben zusammen gebetet, sind umhergezogen. Ich würde sagen, wir waren ziemlich eng.
Doch dann der Schock. Assad und seine Freunde bekommen unzählige Nachrichten. Sie werden aufgefordert, das neueste Posting von Shamir bei Facebook zu checken. Darin gesteht Shamir, dass er sich als Spion in Assads Organisation eingeschlichen hat. Er war Informant der New Yorker Polizei.
And we're like, oh my God, look what Shamir just posted.
Wir dachten, oh Gott, guckt mal, was Shamir da gepostet hat. Ich war entsetzt und wusste nicht, was ich anderes tun sollte, als zu beten, für Sicherheit. Und das habe ich getan.
For safety. So that's what I did.
Shamir erklärt, dass die New Yorker Polizei ihn wegen Drogendelikten festgenommen und vor die Wahl gestellt hat: Gefängnis oder Spionage. Assad Dandias Geschichte wird publik. Eine Anwaltskanzlei kommt auf ihn zu und lädt ihn zu einem Treffen ein. Assad erfährt, dass er nicht alleine ist. Hunderte Moscheen, Geschäfte, Studentenvereinigungen und Cafés in der Stadt wurden anlasslos ausspioniert, ohne richterliche Anordnung.
At the end of that meeting, they said, Assad, the reason why we called you here is because we want to sue the NYPD. And that's where it began.
Die Anwälte reichen Klage gegen die New Yorker Polizei ein. Unterstützt werden Assad und andere Opfer von der bekannten amerikanischen Bürgerrechtsunion, American Civil Liberties Union. Im Jahr 2017 einigen sich die Kläger und die Stadt New York auf einen Vergleich.
We still say we won because when you
Aus unserer Sicht haben wir gewonnen. Bei einem Vergleich hat die andere Seite eingestanden, etwas falsch gemacht zu haben und muss an den Verhandlungstisch kommen.
They have to come to the negotiating table.
Durch die Klage hat sich viel bei der New Yorker Polizei verändert. Eine nach dem 11. September gegründete Einheit zum Ausspionieren von Muslimen wurde aufgelöst. Außerdem wurden strengere Richtlinien und Kontrollmechanismen für Überwachungspraktiken aufgestellt. Auch Shahana Hanif erinnert sich daran, dass nach den Terroranschlägen etwas in ihrer Heimatstadt anders geworden ist. Sie wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf, in Kensington, wo viele, genau wie sie, bengalische Wurzeln haben. Eine von Shahanas Erinnerungen reicht weit zurück. Sie war 10 Jahre alt und ist zusammen mit ihrer kleinen Schwester auf dem Weg in die Moschee.
As we were crossing the street, a car had stopped.
Wir haben gerade die Straße überquert, da kurbelt ein Autofahrer das Fenster runter und beschimpft uns als Terroristen. Kein Kind sollte sowas Gemeines hören.
No child should have to hear anything vile like that.
Shahana und die Kinder in ihrer Nachbarschaft wollten etwas dagegen tun. Schon damals ist die zukünftige Stadträtin politisch engagiert.
I had gathered all the kids to send a letter to then President George Bush.
Ich habe alle Kinder versammelt, um einen Brief an den damaligen Präsidenten George Bush zu schreiben. Wir haben ihn gebeten, uns zu beschützen, weil wir nicht den Preis für diese schreckliche Tragödie zahlen wollten, mit der wir nichts zu tun haben.
We had nothing to do with.
An eine Antwort von Präsident George Bush kann sich Shahana nicht erinnern. Trotzdem bleibt sie aktiv und macht bei einer Kampagne mit, die monatlich vor einer New Yorker Haftanstalt demonstriert.
Wir haben uns solidarisch gezeigt mit Muslimen, die ohne Anklage festgehalten wurden und denen man Terrorismus vorwarf.
Ungerechtigkeiten wie diese haben Shahana motiviert. 2022 wurde sie New Yorks erste muslimische Stadträtin. Dass ein paar Jahre später auch der Bürgermeister der Stadt erstmals ein Muslim sein würde, hatte sie nicht geahnt. Zohran Mamdani macht vielen wie Shahana zwar Hoffnung, denen, die glauben, dass Islamfeindlichkeit jetzt überwunden wäre, widerspricht sie allerdings vehement. Das zeige auch die Petition, die von einigen Familien der 9/11-Opfer unterstützt wird. Sie werfen Mamdani vor, sich nicht genug von Terroristen zu distanzieren und wollen, dass er der diesjährigen Trauerfeier fernbleibt.
No other leader has been asked to stay away from a significant memorial like this.
Kein anderer Politiker wurde je gebeten, einer solchen bedeutenden Trauerfeier fernzubleiben. Und meiner Meinung nach gibt es Politiker, egal ob demokratisch oder republikanisch, die furchtbare Dinge gesagt und getan haben. Es ist unfair und ich finde auch völlig unangebracht, sowas zu fordern.
So I think it is deeply unfair. I think it is deeply misguided for them to make this ask.
Bürgermeister Zohran Mamdani will trotz der Petition an der Trauerfeier am 11. September teilnehmen.
Nicht nur am Jahrestag kommen Besucher zum Ground Zero. Jeden Tag informieren sich 6000 Menschen im 9/11-Museum zwischen den beiden Wasserbecken. Nur wenige wissen, was in einem streng abgesicherten Raum im Untergeschoss des Museums aufbewahrt wird. Es sind die nicht identifizierten menschlichen Überreste von Opfern, oft nur Knochensplitter oder kleinste Gewebespuren. Auch die meisten US-Bürger sind erstaunt, wenn sie erfahren, auch 25 Jahre nach den Anschlägen versuchen Gerichtsmediziner der Stadt New York, weitere Opfer mit Hilfe fortgeschrittener DNA-Technologie zu identifizieren. Der oberste Gerichtsmediziner New Yorks, Dr. Jason Graham, bekräftigte im US-Fernsehen das feierliche Versprechen seiner Stadt.
And that commitment was a very solemn promise to do whatever it takes for as long as it takes to get them identified.
Solange es Familien gibt, die nach Antworten suchen, wird unsere Arbeit fortgesetzt, so Dr. Graham. Es ist eine mühsame und extrem schwierige Arbeit im gerichtsmedizinischen Labor, ergänzt der stellvertretende Leiter der Gerichtsmedizin Mark Desire.
These remains went through every possible thing that could destroy DNA.
Die Überreste der Opfer waren allen möglichen Faktoren ausgesetzt, die ihre DNA zerstören können. Kerosin, Diesel, Schimmel, Bakterien, Sonne, Insekten, Hitze, Feuer. All das zerstört DNA, all das war da. Dies ist nicht nur die größte forensische Untersuchung in der US-Geschichte, sondern auch die schwierigste.
We're making this not only the largest forensic investigation in the history of the United States, but the most difficult.
Knapp 22.000 menschliche Überreste wurden nach den Terroranschlägen geborgen und aufbewahrt. Nur etwa 60% der 9/11-Opfer konnten anhand von Körperteilen, Knochenfunden oder Zähnen klar identifiziert werden. Doch von fast 1.100 Opfern fehlt ein genetischer Nachweis. Für viele Angehörige ist dies besonders schmerzlich. Monica Eichen-Murphy wäre froh, wenn von ihrem Mann doch noch etwas gefunden würde.
I would be happy to know that something of him was found, because I didn't get an ID.
Ich habe keinen Ausweis von ihm, keinen Ehering. Ich habe nichts von ihm, nichts, gar nichts. Es ist immer noch unfassbar, dass er morgens zur Arbeit ging und nie zurückkam. Und ich habe nichts von ihm.
Doch dank fortgeschrittener DNA-Technologie gibt es auch für Monica und viele andere Opferangehörige Hoffnung. In den vergangenen Jahren konnten selbst kleinste Gewebespuren oder Knochensplitter eindeutig einem Opfer zugeordnet werden. So auch bei John Niven, der im Südturm ums Leben kam. Seine Frau Ellen gestand in einem Fernsehinterview, sie hatte sich schon damit abgefunden, dass nichts von ihrem Mann übrig geblieben war.
So we just assumed that, there was nothing.
Wir nahmen an, es gab nichts mehr von ihm, weshalb wir stattdessen Erinnerungsstücke beerdigt haben. Fotos, einen Brief von mir, eine Zeichnung von meinem Sohn, aber von ihm gab es nichts.
Bis Ende 2025 zwei Polizeibeamte an ihrer Türe klingelten. Die Gerichtsmedizin in New York hatte nach mehr als 20 Jahren menschliche Überreste ihres Mannes identifiziert.
All this time. They have been sifting through these remains and researching for over 20 years.
Die ganze Zeit haben sie die Überreste untersucht, mehr als 20 Jahre lang. Unglaublich. John war plötzlich wieder in unserem Leben. Dafür bin ich unglaublich dankbar.
Something I'm incredibly grateful for.
Es gibt jedoch auch Familien von 9/11-Opfern, die nicht informiert werden wollen, wenn nach so langer Zeit noch Überreste ihrer Liebsten identifiziert werden. Sie fürchten, dass mühsam verheilte Wunden wieder aufbrechen könnten. Monica Eichen-Murphy dagegen glaubt, dass ihr dies bei der Bewältigung ihrer Trauer helfen würde. Wenn auch etwas von ihrem Mann Michael gefunden wird, würde sie ihn trotzdem nicht auf einem Friedhof beerdigen.
Ich weiß, dass er hier ist und Frieden gefunden hat. Ich würde ihn auch hier lassen. Ich würde nicht woanders hingehen, um meinen Michael zu sehen.